Okay, lasst uns zusammen beten und dann schauen wir in Gottes Wort. Herr, wir danken dir, dass wir uns zu dritt versammeln dürfen. Ja, und mit dir mehr als zu dritt. Danke, dass wir das Wort Gottes haben. Danke, dass an einem heißen Tag, mitten im Sommer, dass wir uns treffen können zum Gebet, zur Gemeinschaft, zur Betrachtung der Lehre der Bibel. Ja, nur das Brot brechen werden wir heute Abend nicht, aber ansonsten befassen wir uns schon mit wichtigen Dingen, so wie die ersten Christen es in Apostelgeschichte 2 gemacht haben. Gib uns bitte Kraft und Freude und ja, es ist nicht vorauszusehen, was du durch diese kleine Versammlung zu tun vermagst. Wir bitten, dass du dich sehr verherrlichst, dass du uns überraschst und wenn wir eines Tages in der Ewigkeit sind, dass wir zurückschauen werden auf diesen Abend und uns freuen werden über das Große, was du gemacht hast, was auch immer das ist, ob durch erhörtes Gebet oder durch die Lektionen, die wir aus deinem Wort davon nehmen oder ob einfach die Treue belohnt wird, die wir dir gerne geben möchten. Gib Kraft, bitte, zu deiner Ehre. Bitten wir im Namen Jesu. Amen. Okay. Hier steht wichtige Lektionen, Plural, aus Hesekiel. Aber ja, vielleicht wird es auch Lektionen geben, aber wir werden uns mit einer Stelle befassen. Und Hesekiel 33 ist unser Text. Wir werden heute Abend die Verantwortung des Wächters sehen. Und ich denke, dass ich vorneweg die ersten 20 Verse lese. Und dann werden wir den Sinn ergeben, so Gott uns hilft. Hesekiel 33 ab Vers 1. Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen: Menschensohn, und wenn ihr das Buch Hesekiel lest, werdet ihr sehen, dass Gott ihn immer wieder mit diesem Begriff anredet. Menschensohn, rede zu den Kindern deines Volkes und sage ihnen: Wenn ich das Schwert über ein Land bringe, so nimmt das Volk des Landes einen Mann aus seiner Mitte und bestimmt ihn zu seinem Wächter. Wenn nun dieser das Schwert über sein Land kommen sieht, so stößt er ins Schofarhorn und warnt das Volk. Wenn dann jemand den Schall des Schofarhorns hört und sich nicht warnen lassen will, und das Schwert kommt und rafft ihn weg, so kommt sein Blut auf seinen Kopf. Denn da er den Schall des Schofarhorns hörte, sich aber nicht warnen ließ, so sei sein Blut auf ihm. Hätte er sich warnen lassen, so hätte er seine Seele gerettet. Wenn aber der Wächter das Schwert kommen sieht und nicht ins Schofarhorn stößt und das Volk nicht gewarnt wird, und das Schwert kommt und einen von ihnen wegrafft, so wird derjenige zwar um seiner Sünde willen weggerafft, aber sein Blut werde ich von der Hand des Wächters fordern. Nun habe ich dich, o Menschensohn, für das Haus Israel zum Wächter bestellt, damit du das Wort aus meinem Mund hören und sie von mir aus warnen sollst. Wenn ich zu dem Gottlosen sage, du Gottloser, du musst gewisslich sterben, und du sagst es ihm nicht, um den Gottlosen vor seinem Weg zu warnen, so wird jener, der Gottlose, um seiner Sünde willen sterben, aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Wenn du aber den Gottlosen vor seinem Weg warnst, damit er davon umkehrt, und er von seinem Weg nicht umkehren will, so wird er um seiner Sünde willen sterben, du aber hast deine Seele gerettet. Nicht im Sinne von ewigem Heil, aber die Verantwortung, dass man die Blutschuld tragen würde und ja, des Todes wäre für die Verantwortung, die man versäumt hat. Du wirst deine Seele retten. Vers 10. Du nun, Menschensohn, sprich zu dem Haus Israel, so redet ihr und sagt, unsere Übertretungen und unsere Sünden liegen auf uns, dass wir darunter verschmachten. Wie können wir leben? Sprich zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr. Ich habe kein Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose umkehre von seinem Weg und lebe. Kehrt um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben, o Haus Israel? Und du, Menschensohn, sprich zu den Kindern deines Volkes, den Gerechten wird seine Gerechtigkeit nicht retten an dem Tag, da er sich versündigt. Und den Gottlosen wird seine Gottlosigkeit nicht zu Fall bringen an dem Tag, da er von seiner Gottlosigkeit umkehrt, so wenig wie den Gerechten seine Gerechtigkeit am Leben erhalten wird an dem Tag, da er sündigt. Wenn ich von dem Gerechten sage, er soll gewisslich leben, und er verlässt sich auf seine Gerechtigkeit und tut Unrecht, so soll nicht mehr an all seine gerechten Taten gedacht werden, sondern um seines Unrechts willen, das er getan hat, soll er sterben. Und wenn ich zu dem Gottlosen sage, du sollst gewisslich sterben, und er kehrt von seiner Sünde um und übt Recht und Gerechtigkeit, so dass der Gottlose das Pfand wiedergibt, okay, er hat etwas ausgeborgt und hat, oder von ihm wurde etwas ausgeborgt und er hat ein Pfand genommen, sagen wir einen Mantel oder so etwas Wichtiges. In dem Gesetz heißt es, das ist das, was er gebraucht nachts, um warm zu bleiben. Du sollst das nicht über Nacht behalten. Obwohl es ein Pfand ist, gib's ihm zurück. Und manche haben dann das, was sie gefändet haben oder was gefändet wurde, behalten. Okay, also der Gottlose, der ist so einer. Und er denkt um und er gibt das Pfand wieder. Den Raub zurückerstattet und in den Satzungen des Lebens wandelt, ohne Unrecht zu tun, so soll er gewisslich leben und nicht sterben. Auch soll bei ihm nicht mehr an alle seine Sünden gedacht werden, die er getan hat. Er hat Recht und Gerechtigkeit geübt. Er soll gewisslich leben. Dennoch sagen die Kinder deines Volkes, der Weg des Herrn ist nicht richtig. Dabei ist es doch ihr Weg, der nicht richtig ist. Wenn der Gerechte sich von seiner Gerechtigkeit abkehrt und Unrecht tut, so muss er deshalb sterben. Wenn aber der Gottlose sich von seiner Gottlosigkeit abkehrt und Recht und Gerechtigkeit übt, so soll er deswegen leben. Da ihr aber sagt, der Weg des Herrn ist nicht richtig, so will ich jeden von euch nach seinen Wegen richten, Haus Israel. 20 Verse, und es hat eine Weile gedauert, bis das überhaupt gelesen wurde. Nun, wir haben Armeen. Ich habe gehört, dass die Munitionen, die Deutschland hat, vielleicht einen Tag ausreichen würde, wenn wir angegriffen sein würden. Das ist nicht sehr lang. Aber damals hatte man ummauerte Städte. Nicht alle Dörfer oder Städte waren ummauert. Die Menschen rannten dann in Städte hinein, die ummauert waren. Und Kevin hat uns vor wenigen Tagen davon erzählt, wie mächtig Babylon war. Das hatte so große Mauer, doppelte Mauer. Und die eine, da konnte man drei Pferdekutschen, oder nicht Kutschen, sondern Wagen, Kriegswagen mit je zwei Pferden nebeneinander haben, da konnte man ein Rennen von einigen Kilometern, einigen 10 Kilometern, denke ich, war es, etwa 30 Kilometer waren es, konnte man oben auf der Stadtmauer veranstalten. Dazwischen gab es einen großen Graben, also es war wirklich sehr schwierig, so eine Stadt einzunehmen. Allerdings, an dem Abend des großen Festes, da war der Belsazar oder Belsazar, der feierte und kümmerte sich nicht um seine Sicherheit. Er dachte, niemand könnte mich erreichen. Da lenkten aber die Meder den Fluss ab und kamen dann, also da war ein Fluss, der in die Stadt und durch die Stadt hindurchgeflossen war. Die lenkten den Fluss ab und kamen dann auf dem Flussbett in die Stadt. Und in der einen Nacht wurde diese Stadt eingenommen, was die Menschen für unmöglich gehalten haben. Naja, auf jeden Fall, Wächter waren wichtig. Und sie waren manchmal auf den Türmen und hielten Ausschau. Sie hatten bestimmt bessere Augen als ich, sie jetzt habe zumindest. Und sie hatten eine Verantwortung. Sollten sie, sagen wir, in der Ferne eine Staubwolke sehen und vermuteten, da kommt eine Armee in Anmarsch, dann sollten sie ins Horn stoßen. Die Menschen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Und wenn man das nicht tat, war er selber schuld. Also sehen wir in Vers 1 bis 3, ihr bestellt solche Menschen oder einen solchen Menschen, das ist seine Verantwortung. Wenn der Wächter ignoriert wird, ist es nicht seine Schuld, sofern er ins Horn gestoßen hat. Ich habe mal von einem Wächter gehört, das war derjenige an einer Überkreuzung an der Bahn. Und da gab es einen Unfall und er wurde dann vor Gericht zitiert und er sagte, dass er da war und die Lampe hin und her geschwungen hat und so weiter. Später gab er zu, dass das Licht nicht brannte. Er war da, also, aber seine Verantwortung wurde nicht ganz ausgetragen. Sowas gibt es. Ist aber der Wächter nachlässig, trägt er dann die Schuld. Und dies ist nichts Ungewöhnliches, wenn jemand Wache schiebt bei der Armee in der Nacht. Egal wie lange man auf war und wie anstrengend der Tag, hast du dann es zu schieben, die Wache, dann darfst du nicht bei der Verantwortung einschlafen. Du könntest dafür sterben, wenn du deine Verantwortung nicht wenn du deiner Verantwortung nicht gerecht bist. Das ist das Beispiel. Und jetzt im übertragenen Sinn, das was wir auch gelesen haben, nun wird das an Hesekiel angewendet. Hesekiel, Menschensohn, du bist zum Wächter gemacht worden. Nun überlegt euch, wer der Angreifer ist. Ist es Satan, der angreift? Wer könnte das sein? Was ist die Botschaft, die der Wächter zu sagen hat? Er hat die Menschen vor ihrer Sünde zu warnen und ihnen zu sagen, eure Sünde hat Konsequenzen. Nun überlegt euch, vor welchem Feind warnt er das Volk? Es hört sich vielleicht ein bisschen lästerisch an. Wer kommt? Wie bitte? Okay, wer wird über dieses Volk, also wer wird dieses Volk überfallen? Ihr könntet vielleicht an die Babylonier denken. Aber wer hat die Babylonier bestellt, über Juda zu fallen? Das ist Gott. Genau, ja. Okay, es ist Gott. Also Hesekiel soll das Volk warnen, ihr sündigt. Und Gott wird es euch heimzahlen. Es bahnt sich eine Gefahr an. Und diese Gefahr. Und übrigens, manchmal reden wir mit Menschen und sagen ihnen, sie sollten sich erretten lassen. Und woran denken wir, wenn wir von der Errettung reden? Wir sagen, ihr solltet euch von der Sünde erretten lassen. Oder vielleicht sagen wir vor der Hölle. Das stimmt. Aber warum müsste man sich von der Hölle erretten lassen? Es ist eigentlich Gottes Strafe. Die Hölle ist die Strafe, die Gott für angebracht hält. Richtig, genau. Es ist der Ausspruch oder das ist die Art, wie Gottes Zorn zum Ausdruck kommt. Ja. Also Menschen haben ein großes Problem, wenn sie nicht errettet sind. Und das Problem ist allgegenwärtig, das ist Gott. Und das ist wirklich eine Art, über Gott nachzudenken, die wir meistens nicht im Gedächtnis rufen. Gott ist unser größtes Problem, weil wir sündig sind und weil er gerecht ist. Und er kann ja nicht einfach sagen, schwamm drüber. Okay. Also der Angreifer, wenn ich ihn so nennen darf, ist Gott. Er gebraucht menschliche Werkzeuge. Aber Hesekiel, sieht diese Gefahr kommen und er warnt das Volk. Sollte Hesekiel um der eigenen Bequemlichkeit das Volk nicht warnen und nicht sagen, wie sehr sie Gefahr laufen, dann hält Gott ihn, Hesekiel, den Propheten, für verantwortlich dafür. Er trägt die Blutschuld. Das ist ja furchtbar, wenn man sich überlegt. Und wir werden dann auch eine Stelle im Neuen Testament sehen. Andererseits, wenn Hesekiel die Warnung gibt, treu gibt an das Volk, und das Volk lässt diese Warnung außer Acht, dann ist das Volk selber schuld. Aber Hesekiel in diesem Fall oder der Wächter, der Prophet, der Prediger, der Evangelist, der Christ, nenne man es, was man will, derjenige, der von der Gefahr weiß und es gesagt hat, trägt die Schuld nicht, sondern, und übrigens, Gott macht ganz klar, der stirbt, stirbt um seiner eigenen Schuld willen. Das heißt es hier. Er stirbt zwar um seiner eigenen Sünde willen, aber der Prophet trägt eine Mitschuld, hatte er es ihm nicht gesagt. Und da ich mir nicht sicher, dass es in meinen Notizen ist, aber ich es jetzt im Sinne habe, würde ich euch bitten, Apostelgeschichte 20 aufzuschlagen. In Apostelgeschichte 20 trifft sich Paulus mit den Ältesten der Gemeinde in Ephesus, aber er trifft sich mit ihnen nicht in Ephesus, sondern in Milet. Das ist eine Hafenstadt gewesen, die ist jetzt zugesandet, glaube ich. Also es hat so viel Sediment, in den Hafen reingeflossen, dass ja, die Stadt eigentlich einige Kilometer landeinwärts ist mittlerweile in den letzten 2000 Jahren. Okay, aber wir sind in Apostelgeschichte 20 und Paulus traf sich mit ihnen dort, weil er wirklich nicht die Zeit hatte, sich viel Zeit zu verbringen mit der Gemeinde. Also traf er sich nur mit den Gemeindeältesten. Vielleicht mit ihren Frauen, weiß ich nicht, aber mit wenigen. Und er warnt sie vor Wölfen, die über die Gemeinde herfallen würden und so weiter. Und ja, ich lese zuerst Vers 19 und 20 und dann Vers 26. Ich habe den Herrn gedient mit aller Demut, unter vielen Tränen und Anfechtungen, die mir widerfahren oder widerfuhren durch die Nachstellungen der Juden und wie ich nichts verschwiegen habe von dem, was nützlich ist. Okay, er verschwieg nichts, was nützlich war. Was war denn nützlich, Paulus? Ich habe euch verkündigt und euch gelehrt, öffentlich und in den Häusern, also das ist seine Methodik, öffentlich in Versammlungen oder auf der Straße und in den Häusern, das könnten auch die Gotteshäusern sein, damals hat es keine Kirchengebäude gegeben, wie wir sie kennen, aber es können auch die Privathäusern sein, es kann die Privathäusern der Gläubigen oder auch der Ungläubigen oder beide sein, indem ich Juden und Griechen die Buße zu Gott, Vers 21, und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugt habe. Das sind die zwei Standbeine des ewigen Lebens. Buße gegenüber Gott, Glaube an den Herrn Jesus Christus, für wen? Für Juden und Griechen, also für Juden und Nichtjuden. Wenn Menschen, und es hat welche, es gibt sie immer noch, Menschen, die sagen, jüdische Leute gehen in den Himmel, Punkt. Die müssen nicht an Jesus gläubig sein, sagen manche. Es stimmt nicht, nein, sonst hätte Paulus seinen Atem sparen können. Er hätte nicht zu den Juden, die waren übrigens diejenigen, die sein Leben wirklich sehr unangenehm gemacht haben. Also wenn sie sowieso in den Himmel kämen, hätte er wirklich auf diesen Spaß verzichten können. Okay, und jetzt springen wir rüber zu Vers 26. Darum bezeuge ich euch am heutigen Tag, dass ich rein bin von aller Blut, denn ich habe nichts verschwiegen, da haben wir es wieder, sondern habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Das ist unser Ziel, den Ratschluss Gottes in seiner Gesamtheit zu verkündigen. Allen Menschen, öffentlich, privat. Und ich muss sagen, ich kann von mir nicht behaupten, dass ich von aller Blut frei bin. Also von dem Blut aller frei bin. Ja, möge Gott uns helfen in dieser Hinsicht. Ja, Hesekiel wurde gesagt, du trägst die Blutschuld, wenn du dieser Verantwortung nicht gerecht bist. Okay, nun, was das Volk von seiner Botschaft hält. Denn er steht da und predigt ihnen, es kommt eine Gefahr. Und wie haben sie darauf reagiert? Und das ist die größte Stelle hier, also Vers 10 bis 20, 11 Verse. Aber ich habe das unterteilt. Ich hoffe, dass das hilfreich ist. Das Volk sagt, es gibt keinen Ausweg. Es ist zwecklos. Wenn wir Buße tun, sind wir sowieso in Babylonien. Oder Babylon. Jeremia, ein anderer Prophet, hat gesagt, ihr kommt nicht eher frei, bis die 70 Jahre vorbei sind. Ja, zumindest 70 Jahre. Also für das Nordreich sind sie immer noch nicht zurückgekehrt. Es sei denn, man sagen will, ja, seit 1948 kommen sie so langsam wieder in ihr Land zurück. Das ja, aber Hunderte oder sogar Tausende von Jahren lang war dieses Volk zerstreut. Und spätestens um 70 nach Christus war das Land quasi judenfrei, eine lange Zeit, nach der Zerstörung des Tempels, der wiederum, ich meine jetzt nicht durch die Babylonier, sondern durch die Römer, die haben gründliche Arbeit gemacht. Naja, okay, das Volk sagt, es gibt keinen Ausweg. Lesen wir es noch einmal. Ich bin in der Apostelgeschichte wieder in Hesekiel 33. Da ihr aber sagt, der Weg des Herrn ist, Entschuldigung, Vers 10. Du nun, Menschensohn, sprich zu dem Haus Israel, so redet ihr und sagt, okay, ihr redet so. Ihr sagt, unsere Übertretungen und unsere Sünden liegen auf uns. Wir tragen die Schuld. dass wir darunter verschmachten. Okay, wir baden die Folgen dieser Sündenlast was aus, ausbaden. Wie können wir leben? Gott hat die Entscheidung getroffen. Wir sind des Todes. Es bringt nichts. Warum uns überhaupt bemühen? Es gibt keinen Ausweg. Sie sind sehr pessimistisch. Und Gott sagt in Vers 11, sprich zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht Gott. Und das ist ziemlich wahr. Okay. So wahr ich lebe, spricht Gott, der Herr, ich habe kein Gefallen am Tod des Gottlosen. Okay, wenn ihr denkt, dass ich irgendwie meine Freudigkeit daran habe, dass ihr sterbt, nein. Sondern daran, dass der Gottlose umkehre. Oh, das Gegenteil von Tod wäre Umkehr. Also natürlich Umkehr führt zum Leben, aber hier habt ihr zwei Möglichkeiten. Ihr seid gottlos weiterhin oder ihr kehrt um. Wenn ihr weiterhin gottlos seid, dann sterbt ihr. Wenn ihr aber umkehrt, Buße tut, dann lebt ihr. Kehrt um, zweimal. Ihr spürt die Emotion hier. Von euren bösen Wegen, warum wollt ihr, merkt, es ist nicht mein Willen, es ist nicht meine Entscheidung. Ihr trefft die Entscheidung, warum wollt ihr sterben, O Haus Israel? Ihr stellt unter Beweis, dass ihr sterben wollt, wenn ihr weiter sündigt. Und dann sagt er zu den Propheten wieder, sprich zu den Kindern. Und dann heißt es, okay, du hast ja gerechte Leute, die haben sich an meinen Satzungen gehalten, andere, die es nicht taten. Sie sind alle verschleppt worden, die nicht in der Stadt getötet wurden, sind jetzt in Babylon. Ja, sie befinden sich, wo befinden sie sich? Ich weiß nicht. Ich wollte sagen, an einem Kanal zwischen den zwei Strömen. Das ist das Zweistromland und dann gibt es diese Kanalisation. Und ich glaube, es war Hesekiel, der davon geredet hat, ich war in Chadar oder irgend so. Okay. Und sie sind da und Gott sagt, na, manche von euch hielten euch an meinen Gesetzen und jetzt seid ihr in derselben Klemme wie die anderen. Vielleicht überlegt er euch und sagt, oh, das hat nichts gebracht. Dann, wenn wir schon die Strafe Gottes erfahren werden, dann wollen wir zumindest unser Leben genießen und sie geben sich der Sünde hin, der Ungerechtigkeit. Und Gott sagt, wenn ihr das tut, werdet ihr ganz sicherlich sterben. Ihr werdet die Konsequenzen davon tragen. Ja, die anderen sagen, ja, aber wir haben so lange gesündigt, es bringt ja nichts. Unser Leben ist schon hinter uns. Dann genießen wir zumindest unseren Lebensabend und ja, geben uns der Sünde hin. Und der Prophet sagt, bloß nicht, tut Gerechtigkeit, es wird nicht umsonst sein, ich werde das euch anerkennen. Also könnte ich dann hier, aber wir hatten es schon gelesen, also ich will nicht, dass ihr sterbt, sagt er in Vers 10, oder war das Vers, ja, Vers 10. Kehrt um, so sterbt ihr nicht. Und dann habe ich das so formuliert. Wichtig ist nicht, was ihr getan habt, früher getan habt, sondern was ihr jetzt tut. Das wird jetzt entscheidend sein. Und wichtig ist nicht, was Gott angeboten hat. Wir könnten sagen, was Gott früher gesagt hat. Nun, Gott hält Wort. Aber ich will euch ein Beispiel geben. Habt ihr dann das kleine Buch mit 4 Kapiteln gelesen? Jona? Jona geht hin und er sagt, 40 Tage und Nineveh wird zerstört werden. 40 Tage später, was passiert? Nineveh ist nicht zerstört. Hat Gott gelogen? Nein, das Volk hat Buße getan und Gott verzichtete auf diese Strafe. Das heißt nicht, dass er nicht treu ist. Es war schon ein bedingtes Versprechen. Also wichtig ist nicht, was Gott, ich werde sagen, angeboten hat, sondern was er liefert. Und wenn er sagt, Gerechter, du wirst sicherlich leben, aber dann tut er Sünde und dann wird er nicht leben. Aber der andere wird gewarnt von dem Prophet, Sünder, du wirst sicherlich sterben. Er kehrt um, tut Gerechtigkeit und Gott sagt, oh, okay, dann lebt er. Also ist es nicht wichtig, was du getan hast, sondern was du jetzt tust und tun wirst. Und nicht, was Gott damals gesagt hat. Es ist nicht Fatalismus, sondern, okay, ihr seht das in den Versen 13 bis 16. Und ich habe euch schon dieses Beispiel gegeben von Nineveh. Ich möchte euch die Verse lesen, direkt aus der Schrift, wenn ich sie finde. Jeremia, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jona müsste da sein. Genau. Jona Kapitel 3. Ich lese Vers 4 und dann Vers 10. Und Jona fing an, eine Tagereise weit in die Stadt hineinzugehen. Und er rief und sprach, noch 40 Tage und Nineveh wird zerstört. Vers 10. Und Gott sah ihre Taten, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen. Und ihn reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht. Ja, Amen, ist richtig. Preis den Herrn. So einen gnädigen Gott haben wir. Ich denke dann auch ans Neue Testament, an Zachäus in Lukas 19. Ich möchte, dass ihr das auch seht. Nun, bitte bekommt nicht den Eindruck, und ich will den Eindruck auch nicht vermitteln, dass man durch die Werke errettet wird oder selig wird. Andererseits wissen wir von Jakobus, von 1. Johannes, selbst von dem Römerbrief, dass die Menschen, die selig sind, ewiges Leben oder Unsterblichkeit anstreben durch Gerechtigkeit. Das werde ich euch auch zeigen. Ich möchte das nicht in den Raum stellen und nicht erklären. Aber Lukas 19, ich lese jetzt die Verse 8 bis 10. Zachäus aber trat hin und sprach zu dem Herrn Jesus, siehe Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vielfältig zurück. Und Jesus spricht zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist, ein Sohn des Glaubens. Das hat sich aber sichtbar gemacht durch seine Werke. Auf einmal war er kein Betrüger mehr, keiner, der die Leute ausgenutzt, sondern er war bereit, das zu entschädigen. Nach dem Gesetz übrigens, das Gesetz verlangte so etwas. Und er bewies seine Gerechtigkeit, Glaubensgerechtigkeit durch seine Bereitschaft, Gerechtigkeitswerke an den Tag zu legen. Vers 10, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Zachäus war verloren und der Herr Jesus Christus ging extra durch Jericho, um diesen Mann zu suchen und zu retten. Aber ich wollte, dass wir sehen, ja genau, das war der Kleine, der nicht so sehen konnte, außer er war auf einem Ast. Richtig. Und was ist der Zusammenhang zu unserem Text in Hesekiel? Er sagte, du kannst vielleicht früher ein Böser gewesen sein, aber tue Gerechtigkeit und Gott wird dein Leben segnen. Quasi, ich fasse es zusammen. Und dann gab es eine Geschichte, die ihr vielleicht kennt, aber der letzte König Judas. Also es gab Israel und dann teilte sich Israel bei den 9 Stämme im Norden und die 2 Benjamin und Juda unten im Süden, und die 2 Stämme unten hießen Juda. Und 722 vor Christus wurde das Nordreich zerstreut in alle Herrenländer, sagt man, und die 2 Stämme im Süden sündigten und lernten nicht aus der Erfahrung ihrer Schwester im Norden sozusagen. Und 586 vor Christus war es dann soweit. Und Zedekia wurde dann nach Babylon genommen, nach der Prophezeiung Jeremia. Und, okay, Moment. Ah ja, Jeremia hatte diesem König gesagt, ihr seid ungerecht, ihr behandelt die Unterdrückten nicht gerecht, Waisen und Witwen und Sklaven. Ihr solltet eure jüdischen Brüder und Schwestern freilassen, zumindest, also spätestens nach 7 Jahren, allerspätestens dann. Zedekia hat dann gesagt, okay, wenn das dann Gottes Zorn von uns abhalten wird, bin ich dazu bereit. Und er befahl und alle seine, die Männer in seinem Hof und alle die Reichen und so weiter, denen es gut ging und die davon abhängig waren, denn sie brauchten Arbeiter. Sie ließen ihre Sklaven los. Allerdings, als dann der Druck der Babylonier ein bisschen abließ, denn die Babylonier hatten, ich glaube, seit 2 Jahren die Stadt umzingelt. Und sobald sie ihre Sklaven losließen, zogen die Babylonier von ihnen ab. Aber dann stellte sich heraus, es waren die Ägypter, die Babylon, die babylonische Armee bedroht hat. Und Babylon wurde von Jerusalem abgelenkt. Also sind sie nur eine Zeit lang weggegangen und Ägypten zog wieder in ihr Land und Jeremia sagte, hey, denkt nicht, dass sie nicht zurückkehrten oder zurückkehren würden. Aber was tat der König? Er hat seine Sklaven wieder genommen. Also er hatte sie losgelassen und jetzt nahm er sie wieder und das taten auch die anderen. Und Gott sagte, nee. Und seht ihr, es ist nicht, was du früher getan hast, es ist, was du jetzt tust. Und Gott sagte, okay, ihr habt euch für die Sklaverei entschieden, ihr werdet Sklaven werden. Das waren nur 3 Beispiele. Und das Volk reagierte, jetzt bin ich wieder in Hesekiel, in Vers 17. Und so haben sie über Gott geredet. Also dennoch sagen die Kinder deines Volkes, der Weg des Herrn ist nicht richtig. Warum sagen sie das? Ich habe mein ganzes Leben gerecht geführt und jetzt wegen Ungerechtigkeit muss ich sterben, muss ich schlechte Konsequenzen tragen. Und außerdem sind wir jetzt in der Gefangenschaft und ich war so gut und ich bin ja auch ein Gefangener. Der Weg des Herrn ist nicht gerecht. Und er verschont dann die Leute, die so schlimm waren. Wir hören ein bisschen von der Einstellung, die die Juden hatten, als Jesus hier auf Erden war. Wisst ihr, wie sie abgeurteilt haben, die Menschen, die von der sündigen Seite waren? Und Jesus hat sich ihrer erbarmt. Oh, das hat sie aber auf die Palme gebracht. Und dann hat Jesus gesagt, und ihr, die ihr für gerecht haltet, ihr seid eigentlich Heuchler und so weiter. Okay, Gottes Wege sind nicht richtig. Und heutzutage ist man schnell dazu bereit, so etwas zu sagen. Gott ist unfair. Wie kann er ein gerechter Gott sein? Schau mal dies und das an. Und sie denken, die würden in der Lage sein, Gottes Richter zu sein. Sie urteilen über Gott. Der Weg des Herrn ist nicht richtig. Dabei ist es, sagt der Herr, ihr Weg, also euer Weg, aber ihr Weg, der nicht richtig ist. Und ändert sich Gott und sagt, oh, okay, ja, das stimmt, ihr habt recht und ich muss mich ein bisschen anpassen. Nein, als hätte er sie nicht gehört, wenn der Gerechte, Vers 18, sich von seiner Gerechtigkeit abkehrt und Unrecht tut, so muss er deshalb sterben. Wenn aber der Gottlose sich von seiner Gottlosigkeit abkehrt und Recht und Gerechtigkeit übt, so soll er deswegen leben. Er sagt dasselbe wie vorher. Er ändert gar nichts daran, denn Gott ändert sich nicht. Und Gott sagt, ich schon, also ich handle richtig, ihr nicht. Ich richte jeden nach seinen Wegen. Vers 20, da ihr aber sagt, der Weg des Herrn ist nicht richtig, so will ich jeden von euch nach seinen Wegen richten aus Israel. Und merkt ihr, also was wollen wir nicht? Eigentlich wollen wir nicht Gerechtigkeit. Bitte verlangt nicht nach Gerechtigkeit. Wenn Gott uns gerecht richten würde, hätten wir keine Chance. Nun, Indem ich das aber gesagt habe, muss ich schnell zurückrudern, denn jetzt ist Jesus an unserer Stelle gestorben und Gerechtigkeit wurde erfüllt. Und Gott hat Gerechtigkeit erfüllt, indem er Jesus totschlug. Als er am Kreuz starb, hat er die gerechte Strafe getragen. Und jetzt können wir nach Gerechtigkeit verlangen, sofern wir an Jesus Christus gläubig sind. Denn wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, uns die Sünden zu vergeben. 1. Johannes 1,9. Also das, was wir verdient haben, ja, das stimmt, den Tod. Wir haben den Tod verdient. Aber weil Jesus unseren Tod getragen hat, wird dies nicht auf uns ausgetragen werden. Aber er sagte, der Weg des Herrn, sie sagten, der Herr, der Weg des Herrn ist nicht richtig. Und er sagte, hey, ich werde euch richten nach eurem Weg. Oh, wer hat die besseren Karten sozusagen? Der Herr sicherlich, okay, die Menschen nicht. Sicherlich nicht das Haus Israel damals. Tja, also schauen wir uns jetzt den Überblick, die Botschaft an. Im realen Leben gibt es Wächter, die tragen Verantwortung zu warnen. Und man trägt die eigene Verantwortung, wenn man nicht auf sie hört. Aber die Wächter tragen die Verantwortung, wenn sie nicht handeln, wenn sie nicht warnen. Dann in Hesekiels Leben, es gibt diese Wahrheit aber im übertragenen Sinn auf das geistliche Leben. Und Gott ist der, der die Sünde bestrafen muss. Und wir wären nachlässig, wenn wir das den Leuten verschweigen würden. Allermindestens, okay, ich sag nicht, dass wir drei es fertig bringen, die ganze Stadt Magdeburg davor zu warnen. Ich sag nicht, dass wir es nicht tun sollten, aber ich sage, fangen wir vielleicht ein bisschen kleiner an. Einmal habe ich nachgerechnet, wie viele Leute müsste ich ansprechen jeden Tag, bis ich jeden Bürger Magdeburgs einmal in 30 Jahren anspreche. Also es war eine Unmenge. Also jeden Tag Dutzende. Aber was ist, wenn ich mit jemandem im Gespräch bin und es ihm nicht sage? Dann auf jeden Fall trage ich dann die Verantwortung. Und da wollen wir vielleicht anfangen. In Liebe, nicht mit Rechthaberei oder Schadenfreude. Jeremia, und ich weiß nicht Hesekiel, aber Jeremia wurde der weinende Prophet, den weinenden Propheten genannt. Und dann, wenn wir dann sagen, ihr werdet sicherlich sterben, und sie sagen, die Wege des Herrn sind nicht richtig, dann bitte weicht nicht auf und ändert eure Botschaft. Nein, tut das nicht. Bleibt bei der Wahrheit und sagt, nee, Gott hat schon das Recht zu bestrafen. Es ist euer Glück, denn wir sind allzumal Sünder. Wir können dankbar sein. Bitte, lasst uns nicht uns so sehr darüber aufregen, dass Leute verloren gehen. Lasst uns dankbar sein, dass überhaupt Menschen errettet werden. Ja, manchmal sagt man, die Guten sterben jung oder sowas. Aber wer ist denn schon gut? Ja, das stimmt. Okay, ich glaube, wir können es dabei belassen. Möge Gott uns Gnade geben, Wächter auf der Mauer zu sein.